Diese Woche darf ich mich bei Josef und Jan für die neue Unterstützung bedanken und auch bei allen anderen 435 HörerInnen, die Erklär mir die Welt unter erklärmir.at/support finanzieren. Ihr macht es möglich, dass wir unabhängig arbeiten können und wir schätzen das wirklich sehr. Danke, dass ihr uns vertraut und unsere Mission weiterhin unterstützt. Die heutige Folge ist die letzte vor unserer Sommerpause. Das bedeutet aber nicht, dass ihr in den nächsten Wochen nicht Erklär mir die Welt hören könnt. Wir werden nächste Woche zum Beispiel ein Interview ausspielen, wo Andreas vor kurzem beim Pressepodcast Was wichtig ist zu Gast war. Und in der Folge hat er unter anderem auch über Erklär mir die Welt erzählt. Und dann werden die nächsten Folgen Best-of-Folgen sein. Das sind Folgen, die schon vor einigen Jahren erschienen sind, aber immer noch genial und total aktuell sind. Also ich werde sie mir auch auf alle Fälle wieder anhören. Die Sommerpause endet dann am 9. September. Da gibt's dann wieder neue Folgen. Und bis dorthin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Genießt den Sommer und viel Spaß beim Podcast hören. Eure Valentina.
Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Stress, wie man damit umgeht und wie man mittel- und langfristig ein weniger gestresstes Leben führt. Und das erklärt mir Christian Asperger. Hallo, lieber Christian.
Hallo, Andreas. Hallo, liebes Publikum.
Für die, die es jetzt nur in der Aufnahme hören, wir sind am Feel-Good-Festival, nehmen vor Publikum auf. Es ist sehr heiß hier in Wien und viele Yogamatten liegen vor uns. Lieber Christian, bevor wir loslegen, kannst du dich bitte noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Mein Name ist Christian Asperger. Ich bin systemischer Familientherapeut, mache Einzelpaar- und Familientherapien, arbeite auch tiergestützt in der Traumatherapie mit einer Therapiehündin, komme aber eigentlich aus einer ganz anderen Welt, komme ursprünglich aus der Wirtschaft, habe ursprünglich auch Betriebswirtschaft studiert und fast 20 Jahre lang im Unternehmen gearbeitet, meistens im Marketingbereich, Produktmanagement, im Strategiebereich und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und vor über 10 Jahren die Therapieausbildung und bin jetzt seit 6 Jahren selbstständig in eigener Praxis, ja.
Also man kann sagen, du kennst Stress auch aus deiner eigenen beruflichen Laufbahn.
Sowohl aus beruflicher als auch aus privater Laufbahn.
Sehr gut. Christian, definieren wir es mal bitte, was ist denn Stress überhaupt und was passiert da in uns, wenn wir gestresst sind?
Also Stress allgemein würde ich so bezeichnen, dass es eine Art von Druck oder Spannung ist, die wir individuell wahrnehmen. Und es gibt natürlich jetzt unterschiedliche Arten von Spannungen, also Spannungen, die ich aktiv aufbauen möchte, zum Beispiel vor einer Präsentation oder vor einem Wettkampf. Also wo ich mich wirklich versuche, aktiv in diese Körperspannung oder Anspannung hineinzubekommen, damit ich eine gute oder optimale Leistung abrufen kann. Wir fokussieren ja heute eher auf den anderen Stress, also den, den wir nicht so wollen. Das heißt, den wir eher als Belastung wahrnehmen, als Druck, als Enge, vielleicht auch mit Gefühlen wie Angst, Wut oder Trauer einhergeht, mit Körperwahrnehmungen von Herzrasen oder von Schwindel, Schlafstörungen, also eher das, was wir nicht wollen und von dem wir weg wollen.
Und du hast ja schon gesagt, das ist sehr individuell. Es gibt jetzt vielleicht Leute, die nicht wie ich seit Jahren auf Bühnen sitzen, die werden jetzt super gestresst. Ich bin, glaube ich, ein bisschen positiv gestresst, angespannt, aber nicht negativ. Es geht mir jetzt nicht schlecht, das macht mich jetzt nicht fertig. Wenn ich mich jetzt versprechen würde, wäre mir das auch egal. Woran liegt das denn, dass manche Leute gewisse Situationen stressen und andere nicht?
Ich glaube, du hast jetzt schon ein gutes Beispiel gebracht. Du hast gesagt, wenn ich mich jetzt hier versprechen würde, wäre mir das egal. Das heißt, du hast vielleicht nicht mehr diese Erwartungshaltung an dich, perfekt zu sein. Wenn ich eine Erwartungshaltung von Perfektionismus habe, dann würde mich das viel mehr stressen. Das hat einerseits eben mit den persönlichen Erwartungshaltungen zu tun, aber vielleicht auch mit individuellen Glaubenssätzen oder Denkmustern, wie man ja Therapie sagt, die uns geprägt haben oder die uns leiten. Und die können einerseits von außen an uns herangetragen worden sein, in der Sozialisation oder in der Biografie, also in unserer Entwicklung, oder können nach außen aktuell im Umfeld wirken, Beruf oder Partnerschaft. Aber sie können auch sehr stark innerlich verankert sein. Und in der Psychotherapie geht es ja mehr auch um die Innenwelt, beziehungsweise als systemischer Therapeut fokussieren wir ja sehr stark auf das Zusammenspiel von Beziehungen. Das heißt, Beziehungen im Außen, also jetzt hier die Beziehung zum Publikum, was haben die für Erwartungen an uns, dass wir da jetzt was möglichst intellektuelles, Gutes reden, gute Tipps geben und so weiter. Und das andere sind meine internen Erwartungshaltungen, die mich auch stressen können.
Und dieser Perfektionismus, wenn der da ist, so wenn man noch tiefer gräbt, wir sind ja als Menschen soziale Wesen, wir wollen gemocht werden, wir brauchen historisch die Gruppe, um zu überleben, ist dann die Angst, wenn ich das jetzt, wenn ich mich jetzt versprechen würde, dann mögen mich die Leute da nicht und dann werde ich nicht akzeptiert oder was steckt da dann dahinter?
Das ist eine Möglichkeit. Ich erkläre es immer so in meinen Sitzungen, es gibt so zwei psychologische Grundbedürfnisse, die wir alle haben. Das eine ist das, was du gerade angesprochen hast, nach Zugehörigkeit. Also wir wollen in Beziehung treten und wir wollen zu einer Gruppe dazugehören. Das ist früher vielleicht die Herkunftsfamilie gewesen, dann ist es vielleicht eine Peer Group, unsere Freunde oder ein Verein. Dann ist es vielleicht der aktuelle Partner oder die Partnerin oder meine eigene Familie oder das berufliche Umfeld. Das heißt, da geht es eher darum, welche Werte, Normen vertritt dieses System, wo ich dazugehören möchte und habe ich da Angst oder Sorge, dass ich da das nicht erfülle. Das kann im Kleinen, können das außenwirksame Sachen sein wie Kleidungsstile oder Musikgeschmack, aber es können auch politische Überzeugungen oder Haltungen sein im Inneren. Also das eine ist unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit und das andere ist unser Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Das heißt, wir wollen unsere eigene Autonomie und Freiheit leben und damit wir die leben können, müssen wir selbst uns erwirken oder selbst ermöglichen, dass wir wirksam sind. Das heißt, wir brauchen Kompetenzen oder wir brauchen Ressourcen, dass wir einem Beruf nachgehen oder einem Sport oder was auch immer. Und dadurch, dass wir das ausüben, werden wir selbst wirksam und das fördert wiederum unser Selbstvertrauen und unseren Selbstwert. Und das ist ja eigentlich einer der Kernpunkte oder beides sind Kernpunkte meistens. Wenn es um Stressfaktoren geht, ist das eine mein Selbstwert und das andere meine Beziehungserfahrungen. Und daher können solche perfektionistische Muster kommen. Und Perfektionismus ist ja im Prinzip eine Vermeidungsstrategie. Also ich vermeide ein Gefühl, zum Beispiel mit dem Gedanken, wenn ich nicht perfekt bin, dann bin ich angreifbar oder bin ich gut genug. Und dann kommt vielleicht in mir ein Gefühl von Scham oder Schuld. Und dadurch vermeide ich dieses Gefühl, weil ich mit dem Gefühl nicht umgehen kann. Also das ist die gute Absicht hinter dem Perfektionismus.
Lenken wir es vielleicht mal so auf das berufliche Umfeld. Viele von uns arbeiten in Büros. Da merkt man auch, es gibt Menschen, die sehr schnell gestresst sind. Und es gibt Leute, die haben vielleicht eine viel höhere Workload, aber die sind kaum aus der Ruhe zu bringen. Also Stress hängt schon auch damit zusammen, wie viel jetzt auf einen einprasselt, aber auch sehr viel, wie man dann damit umgeht.
Absolut. Und das ist eben höchst individuell. Also ich versuche mir das immer mit einer Skala vorzustellen. Also wenn man sich vorstellt, das Stresslevel oder Spannungslevel zwischen 0 und 100. Also 0 wäre tiefenentspannt oder vielleicht sogar schon tot, weil ich keinen Herzschlag mehr habe. Und 100 ist das Gegenteil, Herzinfarkt. Also beides ist blöd. Ja? Dann sollte, wenn ich in der Früh zum Beispiel aufstehe, mein Spannungsgrad irgendwo bei 20% sein. Ja? Vielleicht mache ich dann Frühstück oder trinke meinen ersten Kaffee oder Tee, dann komme ich auf 30, 40 und dann gehe ich zur Arbeit oder mache Homeoffice und da sollte ich dann konzentriert arbeiten. Das heißt, das optimale Arbeitsfenster ist irgendwo zwischen 40, 50, 60. Das Stresslevel sollte nie auf 80 kommen. Warum? Weil bei 80 sozusagen unser Gehirn umschaltet auf das limbische System, also auf unsere Reizverarbeitungssysteme. Das heißt, es gibt nur mehr drei Impulse, die wir alle kennen. Das ist Fight, Flight or Freeze. Das heißt, wenn ich ein zu hohes Stresslevel habe bei 80, komme ich nicht mehr in die Reflexion oder ins Denken, sondern ich arbeite nur mehr im Sinne von Angriff, Flucht oder Todstellen. Und was jetzt, glaube ich, allgemein unter dem Wort Stressmanagement oder Resilienz auch verstanden wird, ist, wie gut kann ich diese Skala modulieren? Also wie gut kann ich meine Spannung von 50 auf 60 oder auf 70 und dann wieder runterbringen? Also ähnlich wie vielleicht die Herzfrequenz beim Ausdauertraining. Und da gibt es unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche Ressourcen, die ich bei jedem Punkt der Skala anwenden kann. Und manchmal funktionieren sie vielleicht bei 40% gut. Ich sage jetzt mal sowas wie eine Atemtechnik oder einfach mal kurz aufstehen. Und diese Techniken funktionieren bei einer Spannung von 70% nicht mehr, weil das Toleranzfenster schon zu klein ist. Und diese Stressmodulation sozusagen der inneren Spannung hat dann auch damit zu tun, was du gerade gesagt hast, wie gut wir individuell mit den Anforderungen, die an uns herangetragen werden oder die wir glauben erfüllen zu müssen, umgehen können.
Damit ich das noch besser verstehe, wenn du jetzt sagst, so Stresslevel 80, ich stelle mir das jetzt vor im Büro, mein Chef geht mir vielleicht am Arsch, ich habe schon wieder eine Aufgabe, obwohl die letzte noch gar nicht fertig ist, ich habe wenig Gefühl, dass ich selber da steuern kann, vielleicht ist privat auch viel los, ich bin jetzt auf 80, was heißt das dann im Büro, also wie würde dann Flucht oder Angriff im Büro ausschauen oder totstellen?
Also Angriff ist sozusagen alles zum Beispiel abzuwehren. Ne? Also ich sitze in Meetings und versuche mit möglichst keinem Task rauszukommen. Also ich versuche einfach dagegen zu schlagen und einfach abzuwehren. Flucht kann unterschiedlich sein. Ne? Flucht kann sein, ich fliehe mich in Aufgaben, die ich vermeintlich einfach lösen kann, aber schiebe dann halt die anderen vor mir her. Flucht kann aber auch sein, sich komplett abzulenken mit ganz anderen Dingen. Und langfristig sind Fluchtstrategien eher Suchtstrategien, ja, also die dann eher in das Suchtspektrum reingehen. Währenddessen die Fight-Strategien sind eher, wo man in Richtung Wut geht. Also entweder aggressiv, passiv-aggressiv oder Frust. Und die unangenehmsten Strategien oder der unangenehmste Mechanismus ist Freeze. Das ist das Erstarren. Das ist dieses hilflos und ohnmächtig sein und über sich ergehen lassen, was man ja auch aus der Traumawelt oder aus der Traumaforschung kennt. Das wäre das Ungünstigste. Das heißt, Fight and Flight ist immer noch besser. Fight ist ungünstig für die anderen, aber gut für mich, weil da grenze ich mich ab. Bin ich halt nicht so sozial verträglich. Der Flucht nach innen tendiert eher dazu, dass ich mir noch mehr auflade und mich nicht abgrenzen kann.
Okay, ich stelle mir jetzt vor, ich sitze im Büro, ich bin auf 70, ich bin auf 80, nicht gut, ich will da runterkommen. Was gibt's denn so ganz kurzfristig, bevor ich jetzt irgendeinen Kollegen, eine Kollegin angehe, was gibt's denn für einen Mechanismus, um den Stress mal ein bisschen runterzubringen?
Also wie schon vorher gesagt, besser wäre es mal, die ganzen Mechanismen auf einem unteren Spannungslevel auszutesten, weil sie meistens da oben nicht mehr funktionieren. Also idealerweise mache ich das bei 50, 60, aber nehmen wir mal an, es geht jetzt nicht anders, dann ist immer das Erste, wie kann ich mich aus dem Kontext oder aus der Situation distanzieren? Und distanzieren heißt, entweder zeitlich zu distanzieren, also zeitlich distanzieren heißt, mir Zeit zu geben, nicht sofort Ja zu sagen oder nicht sofort zu antworten oder einfach mal versuchen, Zeit zu gewinnen, räumlich zu distanzieren, aus der Situation zu gehen. Und das Dritte ist emotionale Distanzierung. Meistens ist das Dritte eine Kombination von den ersten beiden. Also sobald ich es möglich habe, zeitlich und räumlich mich zu distanzieren, kann ich mich auch emotional distanzieren. Und welche Methoden das dann sind, ob ich Atemtechniken verwende oder ob ich versuche, einfach mal aus dem Raum rauszugehen oder eben Zeit zu gewinnen, indem ich sage, ich muss mir das jetzt einmal anschauen. Im Grunde geht es darum, wieder die Selbstbestimmung zu bekommen. Weil das Beispiel, was du vorher genannt hast, ich kriege noch mehr Aufgaben, das ist genau der typische Stressor, die Fremdbestimmung. Das heißt, ich nicht selber entscheide, wann ich was mache, sondern ich fühle mich total fremdbestimmt. Das kann manchmal tatsächlich so sein, dass es von außen ist, weil einfach zu viele Dinge gleichzeitig kommen. Oder es kommt vom Innen. Das ist eigentlich das Schlimmere, weil im Außen kann ich sagen, nein, mache ich nicht. Schlimmer ist, wenn ich eben beispielsweise, ich habe die Überzeugung, ich muss perfekt sein und gleichzeitig bin ich konfliktscheu oder möchte es allen recht machen. Wenn ich solche Glaubenssätze habe, die in Kombination auftreten, kann ich mich nicht abgrenzen, weil sonst habe ich ja die Angst, ich enttäusche die anderen oder die wenden sich von mir ab. Und gleichzeitig habe ich extrem viel Aufwand, weil ich alles perfekt machen möchte. Also diese drei Vermeidungsstrategien, die wären das Super-GAU und sind eigentlich so die klassische Voraussetzung für langläufig Burnout oder Erschöpfungsdepression.
Also wenn man regelmäßig merkt, dass man auch, wenn man sich Tools zurechtgelegt hat, Atemtechniken oder sich gelernt hat, wie man aus Situationen rausgeht, wenn man dann immer wieder reinkommt und einen schweren Umgang damit hat, dann muss man struktureller sich das anschauen.
Ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist, welche Ressourcen habe ich? Auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen? Und Ressourcen sind meistens Beziehungen. Auf der einen Seite wertvolle Beziehungen, die ich habe. Es sind aber auch meine eigenen Kompetenzen. Wie kann ich mich abgrenzen oder wie kann ich eben selbstbestimmt handeln? Es ist Bewegung oft, ja. Also jegliche Art von Bewegung, die mir hilft, mein Lebensstil generell. Und ob das jetzt umgesetzt wird durch Sport oder durch Meditationen oder durch Psychotherapie ist eigentlich nicht so entscheidend, ja, sondern es geht darum, dass ich selber für mich weiß, was sind meine Ressourcen und wie kann ich die stärken. Beispielsweise Tiere. Ja. Ich merke das immer wieder bei mir in der Praxis, wenn ich mit meinem Hund arbeite, wie sofort das Stresslevel abfällt. Ja. Also alleine die Anwesenheit von Tieren reduziert den Stress, beziehungsweise hat es auch viel damit zu tun, dass man den Hund streicheln kann, angreifen kann und so weiter. Kommt auch viel noch auf der haptischen Ebene dazu und das in Beziehung treten. Also das sind sehr viele wiederum individuelle Faktoren, individuelle Ressourcen, die sozusagen meine Stressresistenz fördern können.
Finde ich lustig, weil ich versuche, bei jeder Gelegenheit einen Hund zu streicheln, der sich mir ergibt. Hilft mir auch sehr. Also das, dass ich sage, okay, Sport, das habe ich bei mir auch gut integriert, merke ich auch, wie mich das runterbringt und wie das nicht nur in der Situation mich dann direkt nach dem Sport gelassener macht, sondern auch regelmäßiger Sport generell meine Möglichkeiten, mit Stress umzugehen, stark verbessert. Beziehungen, hast du gesagt, wenn man in einer stressigen Situation ist oder fordernde Dinge passieren im Leben, die ja ständig passieren, hilft es, wenn ich Leute habe, denen ich vertraue, mit denen ich drüber sprechen kann, da kommt man auch schon runter. Und dann aber hast du so gesagt, und das ist dann gar nicht so wichtig, wie man das jetzt macht, Hauptsache man hat so Ressourcen, aber wenn es dann um so Glaubenssätze geht, wenn man sehr konfliktvermeidend ist, wenn man glaubt, man muss immer ganz leise sein, weil sonst laufen die Menschen davon, oder wenn ich jetzt irgendwie in so ein Gefühl reingehe wie Wut, dann passiert was ganz was Schlimmes und darum weiche ich dem aus. Das sind dann schon Dinge, wo man dann sich irgendwie tiefer mit sich beschäftigen muss, oder? Oder hilft mir das Laufen auch dabei?
Also ich sage immer, wer heilt, hat Recht, oder was heilt, hat Recht, ob das Laufen, Psychotherapie oder religiöse Überzeugungen sind, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wir alle haben innere Konstrukte, die uns antreiben, innere Welten. Und je manifester die sind und rigider, desto schwieriger ist es, sich neuem zu öffnen. Das heißt, wir haben Überzeugungen, die geben uns Stabilität, die geben uns Struktur, die geben uns Sicherheit. Blöd ist, wenn diese Überzeugungen aber auf einmal uns zwar Sicherheit geben, aber wir reproduzieren etwas, was eigentlich destruktiv ist und was von außen niemand versteht. Das können jetzt tief biografisch verankerte Überzeugungen sein, die sich wiederholen in Familienstrukturen von Gewalterfahrungen, Traumata oder sonst was. Oder es können einfach Überzeugungen sein, das ist eine Fähigkeit, die ich habe, die mache ich weiter. Aber ich bringe dann immer das Beispiel, du kommst ja auch vom Land, oder? Hast du einen Garten?
In Wien leider nicht, aber meine Familie schon.
Okay, ja. Deine Familie hat einen. Habt ihr Obstbäume? Ja. Also zum Beispiel, wenn du einen Obstbaum hast, ja, einen Apfelbaum, und du willst von dem Apfelbaum die Äpfel haben, dann der erste Ast ist irgendwo so auf 2,5-3 Meter, kommst du nicht drauf. Von alleine nimmst du dir die Leiter. Ja? Du nimmst die Leiter, gehst hin, stellst sie am Apfelbaum, kletterst drauf und holst dir die Äpfel. So. Und jetzt siehst du, es gibt noch weiter oben noch weitere Äpfel. Und jetzt, wenn du das machen würdest, was du immer gemacht hast, würdest du es versuchen, mit der Leiter vom ersten Ast zum zweiten, zum dritten und zum vierten zu kommen. Das ist sehr kompliziert und vielleicht auch sehr gefährlich. Einfacher wäre es, wenn du dann die Leiter unten stehen lässt und dann versuchst, vielleicht mit den Händen und mit den Füßen raufzukraxeln. Und da geht es um diese Entscheidungsfreiheit. Habe ich eine Möglichkeit zu variieren, meine Kompetenzen, mein Verhalten zu adaptieren im Kontext, oder habe ich das nicht? Und wenn ich Perfektionismus zum Beispiel als Überzeugung habe und ich kann das nicht adaptieren, dann wird mich das irgendwann auslaugen, weil ich überall versuche, perfektionistisch zu sein. Wenn ich das aber situationsbedingt im Kontext einsetzen kann, dann ist es eine Stärke. Und ich sage, da will ich jetzt perfektionistisch sein, da weiß ich, da kann ich das lockerer haben. Ja, dann ist das etwas, was ich bewusst variieren kann. Und vielleicht geht es darum, nicht alle unsere Überzeugungen über Bord zu werfen oder unsere Kompetenzen und Ressourcen, sondern zu wissen, machen die in dem Kontext, im Hier und Jetzt Sinn. Ja, das mit der Leiter macht Sinn auf den ersten Ast, aber danach nicht mehr.
Total spannend. Ich würde noch gerne über meine eigene Erfahrung sprechen, weil ich habe mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht. Die ganze externe Struktur war weg. Niemand hat mir mehr gesagt, was ich zu tun habe. Ich habe auch keine Meetings gehabt zu fixen Zeiten. Ich konnte mir den ganzen Tag selber einteilen. Und ich war am Beginn so gestresst wie nie, obwohl ich mich selbstständig gemacht habe, um weniger gestresst zu sein. Und ein Ding war, ich hatte, also, und das hat mir mal eine bekannte Unternehmerin gesagt, du wirst, wenn du dich selbstständig machst, du hast nie wieder eine leere To-Do-Liste. Du bist nie wieder fertig damit. Es gibt immer mehr Dinge, die du tun kannst, wie du Zeit hast. Und ich hatte eigentlich jeden Tag das Gefühl, obwohl ich total produktiv war, diese 3-4 Dinge sind wieder liegen geblieben. Ich habe dann begonnen, so meinen Tag realistisch zu planen, mit Time-Block-Planning. Ich habe mich hingesetzt und mir gedacht, okay, ich muss mit dem Christian telefonieren für das Gespräch, dauert eine halbe Stunde. Dann muss ich mit ChatGPT über Stress reden, um mich vorzubereiten für das Gespräch, sagen wir 2 Stunden. Dann muss ich noch mit meiner Mitarbeiterin, der Valentina, die da im Publikum sitzt, sprechen und To-Dos durcharbeiten, dauert eine Stunde. Und dann habe ich nur mehr 2 Stunden, was kann ich realistisch machen? Okay, das, was ich mir eigentlich gedacht habe, das muss ich heute noch tun, geht sich nicht aus, wird einfach dann verschoben auf morgen. Oder wenn ich dann langfristig merke, ich verschiebe so viele Dinge, das geht sich nicht mehr aus, dann muss man halt sagen, okay, die Aufgabe oder dieses Themenbereich wird generell gestrichen, weil mit meinen Ressourcen. Das war bei mir ein totaler Gamechanger. Gibt's Dinge aus deiner eigenen Erfahrung, die dir helfen oder die vielen deiner KlientInnen helfen, die du teilen kannst mit uns?
Also ich glaube, ein Punkt, den du jetzt da gerade in deinem persönlichen Beispiel hattest, ist der Übergang von einer alten Struktur zu einer neuen. Also von, das kann jetzt eine Lebensphase sein in eine neue, also beispielsweise Lebensphase Partnerschaft, Partnerschaftstrennung oder so. Ne? Das heißt, wenn sich die Struktur ändert, dann haben wir mal extrem viel Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten machen was mit uns, die aktivieren nämlich sozusagen unser Stresslevel, weil wir müssen ja mit Unsicherheiten irgendwie umgehen. Das heißt, gerade in diesen Zeiten des Übergangs ist es noch hilfreicher, Begleitungen zu haben. Ob das jetzt gute Freunde sind oder die Familie oder eine professionelle Unterstützung, die dir sagt, aus Erfahrungen, was du machen kannst oder nicht machen kannst, das ist einmal ganz wichtig. Ja. Bis sich eine neue Struktur ergibt, wo du nicht wusstest, wie die ausschaut. Und das ist genau das Problem. Worauf kann ich vertrauen, wenn ich das Neue noch nicht kenne? Das heißt, ich halte an dem Alten fest oder versuche, das Alte mitzunehmen. Die Leiter versuche ich auf den nächsten Ast mitzunehmen, weil ich mir nicht traue, darauf zu klettern. Das heißt, da jemanden an der Seite zu haben, der dich begleitet oder guidet, ist sicherlich ein Vorteil. Und in der neuen Struktur ist dann, glaube ich, wichtig, die Grenzen zu setzen. Also wo begrenzt sich den Raum für mich, in dem ich tätig sein möchte? Gerade in der Selbstständigkeit am Anfang gibt es vielleicht 100.000 Ideen, war bei mir auch so. Was verfolge ich für Projekte? Welche Klienten möchte ich nehmen? Welche Kunden und so weiter? Ne? Und ich verzettel mich vielleicht. Ne? Das heißt, auch hier wieder eine Priorität zu haben auf die wichtigsten und entscheidendsten Sachen und das auch gleichzeitig in einem Rahmen, wo ich weiß, wie viele Ressourcen widme ich dafür, in eine Struktur zu bringen, das ist sicherlich was ganz Entscheidendes.
Eine Sache möchte ich noch teilen, die mir sehr hilft aus meiner Verhaltenstherapie. Wenn ich oft sehr gestresst bin, das Gefühl habe, ich verliere jetzt die Kontrolle über eine Situation, dann nehme ich mich oft so einfach bei der Hand. Ich spüre mich und allein so dieser Körperkontakt bringt mich schon total runter. Gibt es sonst noch am Ende so einen kleinen Trick, den man akut anwenden kann, vielleicht eine Atemtechnik oder etwas, was du mit uns teilen möchtest?
Also was Atemtechniken bin ich ehrlicherweise nicht so der Spezialist. Ich glaube auch, dass da am Gelände viele gibt, die das viel besser machen können als ich. Aber was ich oft empfehle, und das passt vielleicht zu dem, was du sagst, ist, wenn es darum geht, uns ins Hier und Jetzt zu bringen, die eigenen Sinnesreize zu bespielen. Und da gibt's, kennen vielleicht eh einige von euch, diese 5-4-3-2-1 Übung. Ne? Also ich konzentriere mich auf 5 Dinge, die ich im Raum hier sehe. Ja? Also ich sehe dich, ich sehe die Pflanze, ich sehe die Kamera, ich sehe den Banner da oben, ich sehe das Publikum. Dann 4 Dinge, die ich höre. Ich höre meine eigene Stimme, ich höre Stimmen da draußen, ich höre den Wind pfeifen. Und helft mir noch irgendwas Viertes? Ich höre die Flasche, wenn ich die jetzt zum Beispiel auf den Boden aufpäppel. Ne? Und das heißt, 5 Dinge, die ich sehe, 4 Dinge, die ich höre. Dann 3 Dinge, die ich fühlen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier die Flasche fühlen, die Beschaffenheit, die Holz von dem Sessel und den Leinenstoff von der Lehne. Dann 2 Dinge, die ich riechen kann. Bisschen schwieriger. Kann jetzt nicht sagen frische Luft, aber ein bisschen frische Luft kommt durch. Und vielleicht dann noch eine Pflanze, ja, die ich riechen kann. Und zum Schluss ein Ding, das ich schmecken kann. Oder eine Sache. Also das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel ein Schluck Wasser. Das heißt, ich versuche alle meine Sinne zu bespielen und versuche mich dadurch ins Hier und Jetzt zu bringen.
Fein, lieber Christian, danke für deine Zeit und ich bitte nochmal um einen großen Applaus. Was nehme ich mir mit? Erstens, Stress ist nicht per se schlecht. Es gibt auch positiven Stress. Also wenn man zum Beispiel eine wichtige Prüfung hat oder wenn man vor Menschen reden muss, dann kann uns Stress auch dazu bringen, dass wir uns besser konzentrieren, vorbereiten und funktionieren in der Situation. Negativer Stress hingegen setzt uns viel zu sehr unter Druck und führt nicht dazu, dass wir mehr leisten, sondern weniger. Er paralysiert uns. Zweitens, warum sind manche Menschen gestresster als andere? Einerseits hängt das natürlich von der Lebenssituation ab. Eine Person, die 2 oder 3 Kinder hat, gleichzeitig Vollzeit arbeitet und vielleicht noch eine ältere Person pflegen muss, ist die gestresster als eine Person, die Single und ohne Kinder lebt. Aber es hängt auch viel mit inneren Glaubenssätzen zusammen und die kann man ablegen. Also etwa, wenn ich das jetzt nicht gut mache, dann werde ich nicht geliebt oder dann gehöre ich nicht dazu. Das kann einen nur stressen. Und wer das nicht selbst in der Reflexion mit Freundinnen, Familie oder auch mit Ratgeberbüchern hinbekommt, der sollte mal probieren, in die Therapie zu gehen. Was hilft akut gegen Stress? Etwa die 5-4-3-2-1-Regel. Also 5 Dinge, die man sieht, 4 Dinge, die man hören kann, 3 Dinge, die man fühlen kann, 2 Dinge, die man riechen kann und 1 Sache, die man schmecken kann. Das bringt einen in einen anderen State of Mind. Wichtig ist, raus aus der Situation zu kommen und wieder selbstbestimmt agieren zu können. Das kann auch sein, dass man einfach sagt, ich möchte jetzt nicht auf das reagieren, was du von mir möchtest. Ich gehe mal an die frische Luft und komme dann wieder zurück und dann reden wir nochmal in Ruhe darüber.
Abschließend kommt jetzt noch das Outro zur heutigen Folge, und zwar diesmal von mir, Nathalie Kurz. Ich bin Hörerin des Monats und komme beruflich ursprünglich aus der IT, aber ich bin mittlerweile seit einigen Jahren im Pferdebereich selbstständig. Bin in allen Lebensbereichen ein Fortbildungsjunkie und es interessiert mich einfach, wie die Welt funktioniert. Daher ist der Podcast für mich perfekt. Auch deshalb, weil er mir jene Bereiche näher bringt, mit denen ich sonst nichts zu tun habe. Eine dieser Folgen war für mich die Folge 88, Erklär mir Xinjiang. Ich hatte echt absolut keine Ahnung, was dort abgeht. Die Folge hat mich sehr bestürzt und mir mal wieder die Augen geöffnet, in welch privilegierte Gesellschaft ich lebe. Dazu gehört für mich auch das Privileg, medienfrei konsumieren zu können, und ich schätze es daher umso mehr, dass Andreas diesen Podcast aufgebaut hat. An der heutigen Folge haben außerdem Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann mitgearbeitet, sowie Alexander Kohmann von Domotion für die Kamera und den Videoschnitt und Dominik Lanterdinger von Audio Funnel für den Audioschnitt. Außerdem haben sich Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link um die Vermarktung gekümmert. Damit wir als Hörer und Hörerinnen den Podcast auch weiterhin gratis konsumieren können, benötigt Erklär mir die Welt aber natürlich finanzielle Mittel. Daher geht ein großes Dankeschön an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen können direkt auf erklärmir.at/Werbung gebucht werden. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Aber der Podcast lebt nicht nur von Werbung alleine, sondern ganz im Gegenteil. Jeder und jeder einzelne der Einzelpersonen, die den Podcast finanziell unterstützen, ist für Erklär mir die Welt enorm wichtig. Wenn auch du den Podcast bzw. die Mission für mehr Bildung und Aufklärung unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach unter erklärmir.at/support machen. Alles Liebe, eure Nathalie.